Talk mit Thies.
Schauspieler Albrecht Schuch kennen Sie aus Die Vermessung der Welt. Zuletzt aus Bad Banks, da war er der Adam. Mitten in Deutschland, NSU, da hat er mitgespielt. Oder auch in Gladbeck. Alles ziemlich feine Rollen. Am 26. September im Ersten zu sehen als Crusoe. Hallo nach Berlin.
Hallo.
Aber ich bin ja so froh, dass du da bist. Denn angeblich verpeilst du deine Termine ja öfter mal.
Wie? Davon weiß ich nichts.
Natürlich weißt du
das. Das kann sich nicht um meine Person handeln, was Sie da gesagt haben.
Ja, abstreiten ist immer gut. Im Zweifelsfall immer abstreiten.
Ich war, um ehrlich zu sein, tatsächlich wieder knapp dran.
Ja?
Ja.
Aber pünktlich ist pünktlich.
So ist es.
Ist alles okay.
Am Ende?
Alles okay.
Ja.
Also zu sehen jetzt in Crusoe, ein deutscher Roman, der verfilmt wurde, der ja wirklich eine ganz besondere Welt darstellt. Ich glaube, es ist gut, vorher mal so einen Satz zu wissen über diesen Film. Ansonsten, wenn man ihn schaut wie ich und null weiß, dann fragt man sich, was ist das? Wer sind diese Menschen? Also es spielt in der Endzeit der DDR auch dort. Es geht um eine Aussteigergruppe auf der Insel Hiddensee an der Ostsee dort. Eine kleine Gruppe von Alternativen und Aussteigern jenseits der Touristen. Du bist da sozusagen der Anführer dieser Truppe, der Schlafplätze organisiert für die, die kommen zu dieser Gruppe und so seine Idee von Freiheit denen vermitteln will und auch mit dem Ziel, dass sie vielleicht nicht versuchen, über die Ostsee ins nahe Dänemark zu flüchten, denn das ist meistens ohne Erfolg. Sag mal, diese Art von Kommune, gab es sowas wirklich?
Das kann ich so nicht beantworten. Ich kann mir das aber gut vorstellen.
Ja.
Und ich weiß, dass der Roman von Lutz Seiler auf Tatsachen beruht.
Ja.
Aber wie das so ist, auf Tatsachen beruhende Geschichten sind ja sehr weitläufig interpretierbar, oder? Dieser Begriff. Aber ich weiß, dass Hiddensee jetzt in dem Fall auf jeden Fall damals mit Aljoscha Rompe, weil die Geschichte des Crusoe ist ja von Lutz Seiler an die Geschichte von Aljoscha Rompe, Frontsänger der damaligen Band Feeling B, dieser Punkband, angelehnt.
Ja.
Und es gab auf jeden Fall einen ähnlichen beobachteten autarken Raum wie damals zu Aljoscha Rompes Zeiten auf Hiddensee.
Dieser Crusoe, eigentlich Sohn eines sowjetischen Generals. Wie bist du jetzt rangegangen an den? Wie hast du diese Rolle dir erarbeitet?
Der Lutz Seiler schreibt in seinem Roman, das ist ein, ich weiß jetzt nicht mehr, also ich glaube sinngemäß zumindest, ein großer, kantiger, indianerhafter, dunkelhaariger Mensch ist, erstmal äußerlich betrachtet. Und dann dachte ich so, ja, Herr Seiler, das ist schwierig.
Sieht nicht so aus wie du eigentlich.
Ich habe mich aber festgehalten an der Bezeichnung Indianer.
Ja.
Das fand ich ganz spannend. Und musste dann erstmal viel an meine eigenen Begegnungen mit Indianern wieder denken, die ich hatte nach der Vermessung der Welt, als wir in Ecuador gedreht haben.
Ja.
War ich ja nochmal für, ich glaube, 2,5 Wochen bei einem Indianerstamm, mitten im Dschungel.
Ja.
Das hatte mir damals ein Hochschulprofessor von der Universität in Quito, der sich mit indigener Völkerkunde befasst hat, empfohlen. Keine Touristenfalle, sondern ja, eine Art Ökotourism. Nur 30 Leute dürfen dort, ich glaube, verteilt über ein halbes Jahr hinreisen. Und diese Begegnung, die ich dort hatte, gerade mit den verschiedenen Medizinmännern, bei uns würde man Schamane sagen, mit den unterschiedlichsten Dorfbewohnern, unterschiedlichster Zugehörigkeit, Statusangehörigkeit, so,
ja,
waren doch so nachdrücklich, dass ich mich vor allen Dingen an diese ruhige Ausstrahlung des Schamanen zum Beispiel erinnert habe, der erstmal gar nicht daherkommt wie ein König, sondern ein total unscheinbarer, alter, weiser Mann in der Ecke ist, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass der noch viel mitbekommt, der aber permanent beobachtet. Und der permanent vor allen Dingen auch leitet auf eine Art. Ohne jetzt aber die Arme zu heben und die Stimme und körperlich aktiv zu werden und quasi zu dirigieren, wie es laufen soll, sondern das ganz zart, fast unbemerkt gemacht hat.
Und vor dem alle Ehrfurcht haben wahrscheinlich. Und,
ja,
und jede kleinste Bewegung, weil man ständig hinschaut, hat dann natürlich irgendeine Wirkung oder bedeutet irgendwas.
Definitiv. Am Anfang habe ich den gar nicht, also um ehrlich zu sein, richtig ernst genommen, weil der die ganze Zeit so müde, ja, und immer gegähnt hat und die Augen fielen immer zu. Der war 92 Jahre, der Mann. Mhm. Und am Ende hat er mir aber so wahnsinnig viel über mich sagen können, was tatsächlich auch zum größten Teil, also mit dem ich zumindest was anfangen könnte und was teilweise auch also 1:1 gestimmt hat, wo ich dachte, wann hat er das gemacht?
Ja.
Und wie hat er das gemacht?
Und was hat er gesagt?
Ach, das bleibt unter uns. Das ist irgendwie so eine Schatzkiste, die teile ich gerne mit von Auge zu Auge.
Ja.
Also mit einem Gegenüber, aber so jetzt einfach so frei in die Welt raus.
Also du hast etwas über deine Person erfahren, was
definitiv
du so vorher noch nicht wusstest, was er aber gesehen hat in deiner, mhm, Seele.
Ja, da ging es auch viel um die dunklen Ecken im Menschen allgemein und aber auch um meine ganz persönlichen, mit denen er mich auf eine Art konfrontiert hat, die jetzt eigentlich ganz unspektakulär erstmal daherkam, also die Konfrontation an sich, mhm, und dann aber umso mehr einen Raum aufgemacht haben. Und all dieses Sinnliche, also da ging es ja auch um, wir haben mitten im Dschungel geschlafen, nur mit so einem kleinen Moskitonetz und es gab eigentlich nur gebratene Banane und Reis, und all diese Geräuschkulisse, die Natur, das Riechen, das Schmecken, mhm, des sehr Spartanischen, aber doch sehr Guten, die Gespräche, das hat mich doch sehr, oder das habe ich gedacht, das könnte ich nutzbar machen für den Kruso.
2,5 Wochen gebratene Bananen und Reis, aber auch eine Herausforderung für sich, oder?
Ich weiß nicht, darum ging es irgendwie dann nach 2 Tagen schon gar nicht mehr. Erst dachte ich, jo, das wird, gerade wenn man so von so einem verwöhnten Catering kommt, wie 2 Monate Dreh,
ja,
mit dem Alexander Humboldt.
Mhm.
Aber darum ging es dann gar nicht mehr. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Hast du von dir selbst noch was in den Kruso mit reingebracht? Also sehen wir diese Ruhe auch, die hast, mhm, du definitiv mit in diese Rolle reingebracht, die du auch von den Indianern dort kennengelernt hast.
Würde ich sagen,
diese,
ja,
Ausstrahlung.
Die Natur, die Ruhe, die Natur in mir auslöst vielleicht.
Okay, und die Natur ist auch dein Ding.
Absolut, das brauche ich richtig.
Auch nicht erst, seitdem du den Dschungel kennengelernt hast.
Nein, nein. Ich bin eigentlich immer groß geworden, so mehr oder weniger, auch in der Natur.
Mhm.
Draußen sein und Buden bauen und zur Hälfte auf dem Land, seitdem ich 3 Jahre alt bin, groß, ja, geworden, wo wir losgelassen wurden im Alter von 4-5 Jahren und frei rumrennen konnten.
Was
und
relativ früh ist vielleicht sogar schon, oder? 4, 5? Also
für heute ist es auf jeden Fall früh, wenn man das vergleicht. Ich habe auch in der Kita gearbeitet, als Zivi damals, nach, mhm, nach dem Abi hier in Berlin in der Oderberger Straße.
Ja.
Und damals ist mir das schon aufgefallen. Und das war 2005, wenn ich mich, ja, doch, das kommt hin, 2005 bis 2006, mhm, war das schon ein kompletter Unterschied. Klar, das war nochmal Großstadt und das ist nochmal, da muss man nochmal andere Gefahren mit einberechnen. Aber auch auf dem Land, es ist, hat sich ein bisschen verändert.
Also, du kommst aus Jena ursprünglich, das ist deine Heimatstadt, mhm, da bist du geboren. Mhm. Die ersten Wörter, die du hörtest, waren auch große deutsche Dichtkunst, wie man so erzählt, die, mhm, dein Vater im Kreissaal vorlas.
Ja.
War das so ein Literaturfreak oder was hat er bei deiner Geburt zitiert?
Was waren das?
Oder rezitiert, muss man schon
sagen. War das Heine? War das? Oh Gott, ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Er war auf jeden Fall ein großer, also, weiß ich, ein Freak, jetzt vielleicht nicht, nur einfach sehr belesen. Er mochte es, glaube ich, auch sehr, in der Stadt studiert zu haben und Zeit seines Lebens zu verbringen, in der so, mhm, große Persönlichkeiten wie Novalis,
yeah,
Goethe, Schiller gewohnt, studiert, gelehrt und probiert haben. Und ich glaube, was war Hölderlin, glaube ich, war es.
Hölderlin?
Ja.
Hölderlin.
Ja.
Also gerade noch mal gerettet. Er wäre sehr enttäuscht, ja, wenn sich das nicht gelohnt hat und nicht festgesetzt, ja,
wenn's
hat.
Wenn es nicht hängen geblieben wäre.
Denn für dich hat das doch gemacht.
Ich glaube, das war auch für meine Mutter. Wobei,
ach so.
Also wenn ich mich jetzt in die Rolle meiner Mutter hineinversetzen müsste, mich hätte das wahrscheinlich eher genervt.
Ey, ich hätte gesagt, gib mir die nächste Bratpfanne, dass ich sie in die Ohren hauen kann.
Ja. Ja, es erinnert mich auch gerade an eine Szene von, na hier, diesem Paula-Film, den wir mit Christian Schwochen gemacht, mhm, haben.
Paula Modersohn-Becker, ja, die deutsche Malerin.
Ja.
Welche Szene war das da? Den habe ich gesehen, den Film auch.
Diese Geburtsszene, oder wo Otto versucht sie durch eigentlich schon relativ moderne Massagetechniken im Hüftbereich zu beruhigen und auch mal seine Stimme ruhig macht und sie dann sich dann einfach umdreht und irgendwie ihm verstehen, also durch ein lautes Schreien, durch ein löwenhaftes Schreien verstehen gibt, dass er bitte einfach mal die Kauleisten geschlossen halten soll.
Also Jena, deine Heimatstadt. Du bist, glaube ich, ein relativ, ja, so ein durchaus bodenständig geblieben. Du hast, glaube ich, wirklich noch deine 8 besten Freunde aus deiner Schulzeit. Die sind auch heute noch in deinem Leben präsent.
Also
stimmt die Zahl 8?
Das stimmt. Also ja, definitiv. Allein aus der Schule. Das war ein Luxus, sagen wir mal so. Also ein großes Geschenk und Glück. Wir waren eine relativ kleine Klasse. Wir haben Abitur gemacht. Ein Abiturjahrgang war das nur von 16 Leuten. Und von diesen 16 Leuten waren, ich glaube, 6 meiner besten Freunde. Und aus dieser Schulzeit insgesamt noch 8. Die waren aber an einer anderen Schule.
Ja.
Aber das war schon sehr außergewöhnlich. Das war fast eine 1:1 Betreuung. Der Schlüssel von Lehrern und Schülern.
Das ist toll, auch so 8 beste Freunde noch zu haben aus der Zeit von damals. Ich finde es wahnsinnig viel.
Also, definitiv. Ich merke das auch immer. Also ich habe das vor allen Dingen nach der Schule dann immer mehr gemerkt, wie die Leute immer mit offenem Mund dastanden, weil ich gesagt habe, ich fahre jetzt wieder nach Schweden mit meinen Jungs und wir gehen paddeln und wir sind 8 Leute und so weiter. Aber wir fahren jetzt auch nach Südkorea zu einer Hochzeit eines Freundes tatsächlich. Wir fliegen zwar nicht alle in einem Flieger, das bringt leider diese verschiedenen Wege, alle Winde, die alle getrieben werden und die unterschiedlichen Lebensentwürfe mit sich, dass man das so nicht organisieren kann. Aber das ist nicht schlimm. Wir sehen uns in Südkorea und die Hälfte von uns war noch nie auf asiatischem Boden, glaube ich.
Ja. Gar nicht so leicht dann immer, alle 8 Leute. Einige haben vielleicht schon Familie auch noch und Verpflichtungen und Jobs und dann alle 8 Leute für so ein Unternehmen da überhaupt zusammenzubekommen. Respekt.
Ja, finde ich auch.
Ist noch irgendjemand anders auch Schauspieler geworden? Von den anderen 8?
Nee,
keine.
Mein bester Freund, der hasst das sogar.
Warum das?
Weiß nicht. Es gab so ein Schlüsselerlebnis in der Schule, als eine neue Lehrerin, Frau Susanne Blechschmidt, an die Schule kam und darstellendes Spielen eingeführt hat.
Ja.
Also nicht nur Deutschlehrerin war, sondern das, was wir im Deutschunterricht, das war in dem Fall Frühlingserwachen von Wedekind, studiert haben. Da haben mein bester Freund und ich uns den Melchior geteilt, die Rolle des Melchior. Und danach war für mich klar, irgendwas passiert hier ganz Essentielles, massiv Großes. Aha. Türen werden aufgeschmissen in mir, deren Räume ich betreten muss, die sich dahinter befinden. Und für meinen besten Freund war klar, niemals. Und ein Theaterstück darf auch nicht länger als eine Stunde gehen. Mhm. Alles andere ist Folterei. Und das ist ja schön. Und er ist jetzt Dokumentarfilmer geworden.
Ach so, okay.
Ich finde das auch manchmal ein ganz schön großes Theater. Ja. Wieso habe ich das mitbekommen? Nein, aber er ist aus dem Kreis gar nicht. Ich dachte es bei 2 tatsächlich, aber bei dem einen ist es so, dass er Arzt geworden ist und der andere auch Arzt. Beides Ärzte geworden.
Mhm.
Stimmt, ja.
Ist immer erstaunlich, wie viele Leute Ärzte werden, ne?
So um einen weswegen, weil ich werde auch oft gefragt, sag doch mal, deine Eltern sind beides Ärzte.
Richtig,
die sind auch dein Ärzte. Zweiter Vater ist auch im Prinzip Arzt, weil Apotheker, Allgemeinärztin, Psychiater. Wo ich so manchmal überlege, so ist es ja dann doch gar nicht entfernt, auf eine Art. So.
Ach was, Arzt und Schauspieler.
Ja, na gut. Also du sagst es ja selber. Also beziehungsweise ist dir selber gerade aufgefallen, dass es... egal, ich sag's einfach, wie es mir ergangen ist. Ich finde, es liegt nicht so weit entfernt, weil auch ein Arzt auf eine gewisse Art empathisch handeln muss. Er muss sich auch in sein Gegenüber hineinversetzen. Zumindest verstehe ich das unter dem Beruf des Arztes. Vor allen Dingen kennengelernt über meine Eltern, so wie sie ihn verstehen. Meine Mutter sagt, 70% der Patienten werden allein durch ein Gespräch geheilt, indem ihnen einfach mal zugehört wird.
Ja.
Ne? Also wo sie sich einfach mal ausschütten dürfen auf eine Art oder wo sie was mitteilen dürfen. Und das erfordert natürlich ein Einfühlungsvermögen. Allein das brauche ich als Schauspieler Minimum, um irgendwie mit diesem Beruf umzugehen. Und manchmal hat mir dieses Bild von, ich kümmere mich um einen Patienten, / mein Charakter, irgendwie auch geholfen, um oder ich dachte, es hilft mir, um einen gewissen Abstand auch herzustellen.
Ja, ja klar, ja. In Menschen reinschauen, das ist definitiv auch eine Gemeinsamkeit, ne?
Ungeachtet dessen, was sie, wie sehr man persönlich dahinter steht, was sie verteidigen oder wie sie ticken. Mhm. Habe ich mich verständlich ausgedrückt? Also ja, ob das jetzt nur ein Mensch ist, der mit dem man auch abends am Tisch sitzen würde, ein Bier trinken würde, oder ob der völlig andere politische Gesinnung hat. Es geht darum, sich um den Menschen erstmal zu kümmern, ihnen zuzuhören. Mhm. Man muss ihn nicht lieben. Und das ist, glaube ich, dadurch ist mir auch klar geworden, dass ich meinen Charakter auch nicht lieben muss. Mhm. Manche Kollegen sehen das so, aber das ist der kleine Unterschied. Ich muss es lieben, ihn zu spielen.
Ja, klar.
Sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Mhm. Aber lieben, mein Charakter, glaube ich, muss ich nicht, und so muss auch der Arzt einen Patienten nicht lieben, aber er muss eben die Bereitschaft haben, ihm zuzuhören und gleichberechtigt so eine Stimme zu geben, ohne zuvor verurteilen. So. Hm.
Hat deine Mutter dir denn damals zugehört, als du mitgeteilt hast, du würdest gerne Schauspieler werden? Ich meine, deine Schwester, die, glaube ich, 4 Jahre älter ist als du,
ja.
die war ja wahrscheinlich schon Schauspielerin zu der Zeit. Mhm. Wie sahen deine Eltern die Schauspielerei, denn da hört man ganz oft, dass so Eltern da erstmal ein Problem mit haben und sich Sorgen machen, ob die Kinder eine Zukunft haben in dem Job.
Ja, meine Schwester hat auf jeden Fall den ganzen Wind abbekommen an Sorgen, würde ich mal sagen, an Überlegungen, was schiefgehen könnte beim Ergreifen dieses Berufes. Wodurch bei mir nur noch so ein kleiner Wind ankam. Oder Lüftchen, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, das ist ganz normal oder auf gewisse, also seitens der Eltern auf gewisse Umstände, Möglichkeiten hinzuweisen, aufzuklären. Mhm. Und ich glaube aber, meine Eltern haben es geschafft, das in dem richtigen Maß zu halten. So mit ihren Sorgen und nicht zu helikoptermäßig, nicht zu beschwerend mit den Sorgen.
denn deine Schwester hatte ja fieserweise auch noch ein Psychologiestudium angetäuscht, bevor sie dann Schauspielerin wurde.
Angetäuscht hat sie das nicht, sie hat das sogar durchgesetzt, also umgesetzt.
Auch. Ich weiß, aber sie tat so, als wollte sie wirklich irgendwie in dem Bereich dann arbeiten und dann doch zur Schauspielerei. Erstmal die Eltern gnädig stimmen.
Nee, also ich glaube, gnädig stimmen war das nicht. Das war auch, also durch unseren Vater und durch unsere Mutter, ja, sich durch oder in den Menschen hineinzuversetzen. Diese Richtung war schon irgendwie für uns beide relativ klar auf eine Art. Mhm. Das hat uns schon fasziniert. Mhm. Dieser Blick, den beide hatten, völlig unterschiedlicher Natur, aber eben doch differenziert auf den Menschen. Mhm. Und ich konnte, bei mir stand das an Nummer 3, glaube ich. Ah. Wenn das mit der Schauspielschule nicht geklappt hätte, hätte ich es mit Regie versucht und dann mit der Psychologie. Mhm. Und natürlich gab es auch die Wünsche von den Eltern, also gerade von der Mutter, was immer so ganz süß mal um die Ecke kam. Ja. Weißt schon, dass du vielleicht auch irgendwann mal die Praxis, also man könnte ja mal, also nicht, dass ich dich jetzt, aber nur, dass du es mal gehört hast. So ungefähr,
ne? Ja, aber ja, leider nichts geworden, Hämmer. Wer soll die jetzt übernehmen dann?
Na, gucken wir mal. Ja. Da findet sich schon jemand.
Man hört auch öfter natürlich bei Menschen, die mit ernsthafter Schauspielerei, die sich auch gerne reinsteigern in Rollen, dass durchaus eine Rolle, auch wenn man die vielleicht am Theater immer wieder mal spielt, dass die etwas machen kann mit dem Menschen, dass die den Charakter verändert, gar destabilisiert. Da hat deine Mutter als Psychologin wahrscheinlich auch eine Meinung dazu.
Dein Vater. Vater ist Psychiater. Mutter Allgemeinärztin.
Die ist Allgemeinärztin. Mhm. Da haben die wahrscheinlich auch eine Meinung dazu, oder? Kannst du damit was anfangen? Merkst du sowas? Kann das passieren?
Definitiv.
Ja.
Und das kann auch in eine Richtung gehen, die unschön ist und die wahrscheinlich sogar die Lust an dem Beruf einbüßt, die einen traurig werden lässt, nachhaltig traurig. Und ich habe gespürt, dass das auch bei mir möglich wäre oder möglich sein könnte. Aber hab diese Gefahr, glaube ich, schon von Anfang an gesehen. Mhm. Und ja, meine Eltern haben mich auch darauf hingewiesen, gerade mein Vater. Echt? Der sieht das natürlich. Ja klar, weil der war eigentlich schon, wusste das schon vor mir oder vor uns, bevor wir den Beruf überhaupt erkannt haben, genommen haben, also ergriffen haben, so rum. er wusste schon, dass wenn man sich 3 Monate beispielsweise, wie ein Film manchmal dauert, eine Theaterprobe mit Vorstellung, wenn man sich so abschottet und mit einem anderen Charakter beschäftigt und diesen Charakter zu seinem macht und gewisse Emotionen des Charakters mit seinen eigenen Emotionen füllt, finden ja Durchmischung statt oder Vermischung von dem Charakter und mir.
Und unser Gehirn lässt sich ja auch täuschen. Ne? Also indem wir alleine nur lachen, lösen wir ja schon Gefühle und positive Hormone aus in unserem Gehirn. Nur durch diese mechanische Bewegung des Lachens.
Ja.
Allein deswegen. Und jemand, das sagte neulich jemand, der jeden Abend einen Depressiven spielt, das kann sich tatsächlich, also das war seine Meinung, kann sich tatsächlich auch auswirken auf das Gehirn.
Definitiv.
Dass es am Ende denkt, ich bin wirklich depressiv.
Ja, also diese Schwermütigkeit, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen, dann also hängt nach, definitiv. Und je länger ich mich in dem Zustand befinde, des jeweiligen Charakters, desto länger hängt es nach. Und desto mehr besteht die Möglichkeit, dass ich mich daran verliere und dass es nachhaltig nachhängt. Und ich habe aber seit 3 Jahren, als ich dann gemerkt habe, da besteht die Gefahr,
bei welcher Rolle hast du das gemerkt? Also ich meine, welche Rolle, bei zum welcher Beispiel, Rolle warst du am gefährdetsten sozusagen?
Zum Beispiel bei der Rolle Uwe Mundlos.
Bei der NSU-Geschichte.
Bei der NSU-Geschichte. Aber das müssen nicht unbedingt mal nur Charakter sein. Das können auch Zustände vor Ort sein, also Drehzustände, wo man so das Gefühl hat, da gibt's welche, die gucken einen argwöhnisch an oder die erwarten zu viel von einem. Die denken jetzt, man ist zu unbekannt und als dass man die Millionen, die in den Film reingepumpt wurden, wieder reinspielt. Sowas reicht schon. Also eine Angst, die man so tief in sich reingräbt oder von außen nach innen projiziert, dass man sich für alles verantwortlich macht, was auch immer. Das kann auch reichen, um nachhaltig traurig zu werden. Und das ist ja wiederum auch nicht nur, ich glaube, das gibt es auch in anderen Bereichen, will ich damit sagen. So, aber ich habe bei dieser NSU dann angefangen, darüber nachzudenken, beziehungsweise habe ich angefangen, mir Rituale zu bauen, um am Ende eines Drehtages und am Ende einer Produktion eine Form der emotionalen Dusche durchzumachen.
Welche sind das? Welche Rituale?
Das hat viel mit Körperarbeit zu tun, mit Entspannungsarbeit, mit Meditationsarbeit. Das hat aber, ich würde es gerne so allgemein, wer da Fragen hat, ich bin gerne ansprechbar.
Ja, wir sind
von
ja da.
Von Auge zu Auge, bitte, bitte. das sind so Schätze, die ich auch gerne lieber persönlich teile. Aber so im Groben sind es so Entspannungsarbeiten, Meditationsarbeiten, körperliche Arbeiten. Und das kann auch Sport sein. Das sind viele Selbstgespräche und das sind so Formen von, jetzt mache ich die Tür zu und morgen mache ich sie wieder auf. Und wenn ich die Tür aber zugemacht habe, dann ist es vorbei. Ich meine, früher konnte ich gar nicht feiern gehen nach so einem Tag, wenn es so eine intensive Rolle war. Früher konnte ich gar nicht, oder habe es mir auch selten erlaubt, war dann vielleicht auch zu ambitioniert, also zu überambitioniert, über ehrgeizig oder was auch immer. Und mittlerweile geht das aber. Früher ging das dann auch gar nicht, weil ich dann auch diese jeweilige Emotion mit in die Gespräche oder Treffen meiner Freunde mit reingetragen habe. Und ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut, weil ich dann angefangen habe zu überlegen, was denken die jetzt über mich? Und weil sie ja merken, dass ich anders ticke. Und dann dürfen es nur noch 2 Freunde sein, denen ich mich nicht großartig erklären muss, weil sie ja wissen, was ich mache, was ich gerade verkörpere und so weiter. Und darauf hatte ich keine Lust mehr, weil nach 3 Monaten so einer Arbeit habe ich mich manchmal einfach zu einsam gefühlt, zu traurig.
Ja. Wobei du es wahrscheinlich auch am Anfang genossen hast, ne? Dass diese Rolle, die du erarbeitet hast, diese Wirkung hat.
Auf mich selber?
Ja.
Definitiv.
Ja.
Definitiv. Das ist ja immer Melancholie und Wahnsinn. Das ist ja immer etwas, was anzieht. Das Dunkle zieht uns ja an und stößt uns dann aber auch ab oder kann uns eben, wenn es uns zu lange im Griff hat, traurig machen.
Ja.
So, aber ja, da wollte ich einen gesünderen Umgang auch mit meiner Umwelt irgendwie herstellen. Was nicht heißt, dass ich mich da überhaupt nicht mehr fallen lasse, im Gegenteil, aber so ein bisschen auf sich aufzupassen bei allem, was man tut, macht, glaube ich, Sinn. Mhm.
Welche Rolle spielt Musik am Ende des Tages, auch in diesen Ritualen, wenn du runterkommen willst?
Eine große Rolle.
Okay, wie machst du es?
Das hat viel, ich gehe, glaube ich, 20 Mal im Jahr auf ein Konzert, mindestens.
Okay.
Das muss sein, weil ich wahnsinnig gerne nicht nur Musik höre, sondern auch dabei zusehe, wie Musik entsteht. Okay. Aus Menschenhand, wie so Arbeiter plötzlich zu Künstlern durch die Gegenwart von Menschen werden und das so ein kollektiv-subjektives Ereignis wird, wo alle aber wieder auf eine Art gleich sind. Also ich mag auch diesen Raum im oder das Teilen mit den Zuschauern, diesen Zustand im Zuschauerraum. Mhm.
Spielst du selbst ein Instrument?
Schlagzeug.
Okay, oh, Schlagzeug, ja, da kann man Dampf ablassen.
Ja, das ist immer so der Klassiker. Ja,
der Klassiker. Der zum Meditieren, oder ist es auch zum Meditieren gut?
Ist auch zum Meditieren gut, ja. Weil man kann auch ganz einfache Rhythmen tausendmal hintereinander spielen. Ja, und das ist auch eine Art von Meditation.
Ja, total.
Definitiv. Aber man kann es auch tatsächlich einfach nur brachial drauf los hämmern lassen.
Ja.
Und das hat auch einen Effekt.
Aber ich sehe schon, du bist wirklich einer, der die Musik aufsaugt. Dann bin ich fast sicher, dass du Musik auch benutzt, um Rollen zu erarbeiten für die Schauspielarbeit.
Ja.
Bevor es losgeht.
Ja.
Hörst du Musik dann einfach nur oder wie nutzt du sie dann für die Rolle?
Ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel gehe ich gerne tanzen so 2 Wochen vor Drehbeginn. Mhm. Nachdem man sich so sehr theoretisch mit allen möglichen Dingen über die Rolle, von der Rolle, mit der Rolle befasst hat, finde ich immer, muss das irgendwann ein Ende haben, sonst wird es zu theoretisch und zu kopfig, weil irgendwann will ich auch mich selber überraschen und nicht nur auf Erlerntem und Erlesenen und Stichpunktartigem Festgehaltenen spielen, sondern...
Und das Tanzen hat welche Rolle dann?
Und das Tanzen lässt so quasi das Theoretische so durchschütteln. Mhm. Und drinne ist so ein Filter, so stelle ich mir das immer vor, so ein Sieb.
Ja.
Und in dem Sieb bleibt dann das Essentielle hängen. Und dieses Sieb ist gleichzeitig das Auffangbecken des Unterbewusstseins.
Du tanzt als Rolle dann? Oder du tanzt als Albrecht?
Ich tanze als Albrecht, der so aber vielleicht dem Charakter begegnet.
Aha.
Und Fragen stellt und auch mal, ja, ich teste auch aus, wie würde er jetzt tanzen oder Und dann mache ich auch gerne Text, so, also nicht laut auf der Tanzfläche.
Okay.
Und wenn da
beim Tanzen.
Ja, genau. Mhm. Einfach so vor mich hinflüstern oder durchdenken einfach nur. Es sind auch 2 verschiedene Arten, um den Text irgendwie noch tiefer zu bekommen oder nachzuprüfen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich und so weiter. Und dann Musik, klar, für den Dreh selbst. Das sind manchmal Soundtracks, die ich mir mache für die Charaktere, die total was mit der Rolle zu tun haben oder überhaupt nicht. Das mag ich auch sehr gerne, das Prinzip. Also so das Gegenteil dessen, was macht die Rolle gar nicht.
Okay.
So das vor Augen zu führen. Ja.
Dann sag mir mal bei Bad Banks zum Beispiel.
Ja.
Eine Serie, wo ich mich immer frage, als ihr die gedreht habt, wusstet ihr in dem Augenblick schon, wie besonders die werden würde?
Naja, also ich weiß jetzt damals stand die 5. Arbeit zwischen Christian und mir an.
Ja. Christian Schwocho, der Regisseur.
Christian Schwocho, genau.
Ja.
Und das heißt, wir hatten schon 4 Arbeiten gemeinsam gemacht und ich wusste, es wird eine besondere Arbeit.
Okay.
Weil, weiß nicht, ich fühle mich ihm schon sehr verbunden.
Ja.
Auf eine Art.
Und der Adam, was hast du für eine Musik dir ausgesucht für den, die er hört oder eben nicht hört?
Das waren Hip-Hop. Ja. Und wie hieß die nochmal, diese Schlagersängerin? Mhm. Oh Gott, war das Helene Fischer? Nee, eine ältere. Da fällt mir nicht mehr ein. Ist schon leider raus. Ich muss die Siebe auch immer ausschütten.
Ja. Der Platz ist. Okay, der Kruso ist wieder etwas frischer.
Jo. Ja,
da frage ich mich, wie hast du als Kruso 2 Wochen vor den Dreharbeiten getanzt?
Sehr animalisch, würde ich sagen. Ich bin zum Beispiel mal am Strand gewesen und bin auf allen 4 über den Strand gejoggt.
Ja.
Wie so ein, ja, man könnte sagen, Gorilla auf eine Art. Das passte irgendwie sehr dazu.
Weil das so das Ursprüngliche hat, oder was?
Ja, weil es so was Tierisches, Naturbelassenes und dann ist er, hat er auch was, also er, ich glaube, tatsächlich, das soll ich jetzt gar nicht zu überspirituell anhören, aber ich glaube, jeder hat irgendwie eine gewisse Form eines Tieres in sich, ein Gleichnis eines Tieres. Mhm. Aber das Tier von Crusoe wird noch mal mehr, kriegt noch mal größeren Raum als bei anderen Menschen, glaube ich. Und das hat auch viel mit seiner Körperlichkeit zu tun, sich zu verstecken in der Nacht, die Leute abzufangen, aufzuhalten von dem Fluchtversuch,
ja,
ne, oder von dem Selbsttötungsversuch.
Ja.
Also muss er sich bewegen wie eine Katze und wie schnell sein wie ein Fuchs und flach machen und leise machen wie eine, was auch immer.
Und welches Tier ist in dir, in Albrecht? Weil du sagst, jeder von uns hat ja ein Tier in sich, dem er irgendwie ähnlich ist.
In mir ist auf jeden Fall ein Fuchs und ein Milan.
Ein Milan, wie sieht der nochmal aus?
Und Milan, zum Beispiel der Rotmilan.
Der Rotmilan, ja.
Man erkennt den Milan oft an seiner Schwanzspitze. Die ist wie so mit einem Dreieck eingezackt, könnte man sagen.
Ah, okay.
So. Der Vogel hat es mir irgendwie, warum auch immer, angetan. Vielleicht, weil ich den früher als Kind immer gesehen habe. Ich kann das selber gar nicht rekapitulieren.
Ist der löst eher irgendwas ruhig oder aus. Eher wild?
Ich würde ihn, ich glaube, irgendwas dazwischen.
Denn ich bin mir noch nicht ganz sicher bei dir. Du bist ja eher so der grüblerische Typ. Du denkst gerne auf Sachen rum. Aber als Jugendlicher warst du, glaube ich, ein ziemlich wilder, ne?
Ja.
Was war exemplarisch?
Weiß nicht, das mit dem, ich war gerne mit dem Kopf durch die Wand. Ich habe gerne viel ausprobiert. Und das war immer so dieser Pol zwischen Dorf und Großstadt. In der Großstadt immer jeden Trend auszuprobieren, jede Modeerscheinung. Ich war Punk, ich war Skater, ich war der Kiffer, ich war der und der und der, ne? Alle möglichen Farben, aber letztendlich war ich nie einer wirklich. Wenn ich dann aufs Land kam, zu meinen Freunden dort, weil die waren einfach so mit der Erde verbunden. Die konnten Dinge ausprobieren, ohne ihr komplett Äußeres zu verändern oder so einen komplett anderen Sprech anzunehmen.
Mhm. Und du warst auch der Gießkannen vom Balkon geschmissen hat, glaube ich.
Ja.
Warum? Habt ihr Gießkannen runtergeschmissen?
Ach, das war so der, weiß ich nicht, so von pubertierenden Jugendlichen an der Schule, die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen von ihrer Direktorin. Und die wurde dann umso größer. Und ja, da kann man sich nur glücklich schätzen, dass man so eine Direktorin hatte. Die uns dann sie hat uns dann auch mal der Schule verwiesen für eine Woche auf eine andere Schule.
Ja.
Gleich mit einem pädagogischen Effekt, dass wir mal sehen sollen, wie es auf anderen Schulen so abläuft. So eher als abschreckendes Beispiel.
Interessant.
Ja. Und im Altersheim haben wir auch gearbeitet für eine Woche.
Wegen ihr? Sie hat euch dahin geschickt?
Ja.
Ach.
Also wir sollten soziale Arbeit leisten. Wir durften uns aussuchen, was. Und meine Mutter konnte das dann relativ schnell und kurzfristig organisieren, weil sie oft Medikamente ausfährt in verschiedenen Senioreneinrichtungen. Und irgendwann, nachdem wir uns, ich glaube, zumindest vor ihr beruhigt hatten oder in der Schule zusammengenommen haben, hat sie uns dann mal zur Seite genommen und gefragt, sag mal, mein Sohn, der ist da unten bei Stuttgart auf einem Biobauernhof, hättet ihr nicht Lust, über die Sommerferien dort auch, ihr könntet auch ein gutes Taschengeld verdienen, aber das würde bedeuten, früh ist raus und so weiter und so fort. Und wir waren erst skeptisch, was das jetzt wieder für ein pädagogischer Hintergedanke wird, der da auf uns einfällt. Aber dann sind wir den Sommer darauf freiwillig wieder hingedüst. Es war genau das Richtige, körperlich zu ertüchtigen und zu sehen, dass man mit dem Überschuss an Energie anderen Leuten helfen kann.
Auch da wieder dieser Gegensatz Stadt und Land, der sich auch durch dein Leben zieht, oder?
Zieht sich wirklich so durch.
Und Stadt und Land hast du, glaube ich, auch in Form deines Lieblingsbergs bei dir in Jena, auf den du gerne mal raufsteigst. Da wirst du öfter mal gesehen. Welche Rolle spielt dieser Berg? Wie nutzt du den Berg?
Du hast vorhin davon gesprochen, dass du mich als jemanden wahrgenommen hast, der grounded, bodenständig
ist.
Das kostet viel Arbeit in dem Beruf. glaube ich. Mhm. Und ich habe früh gemerkt, dass die Versuchungen in diesem Beruf dazu führen können, dass man den Boden eben verlieren kann, relativ schnell.
Ja, klar.
Roter Teppich, diese außergewöhnliche Situation am Set. Einem wird die Klopapierrolle sogar hinterhergetragen. Ja. Man wird eskortiert zur Tomate, die man sich schnell reindrücken will, oder zum Feuerzeug, was man für die Zigarette, also ich übertreibe jetzt natürlich.
Na, ja, klar.
Aber es ist ein Zustand, an dem man das Gefühl bekommt, man sei der Nabel der Welt.
Okay, und da hilft der Berg.
Und da hilft zum Beispiel der Berg, ja.
Ganz hoch rauf, um ganz unten zu fühlen.
Ja, einfach nur als Teil wie jeder andere und wie jedes andere auf dieser Welt, genau.
Albrecht Schuch, jetzt zu sehen im Fernsehen, Crusoe, dort spielt er die Titelrolle. Das ist der Kruse. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße nach Berlin. Bad Banks, die zweite Staffel kommt dann auch demnächst. Freuen wir uns jetzt schon drauf. Danke für heute.
Danke fürs Gespräch.
Talk mit Thies.